Ihr Lieben, wir starten heute in die fünfte Woche unseres Bibelprojekts, auch wenn Sabine schon den Abschluss angekündigt hat. Noch haben wir ein bisschen bis dahin. Und wer schon mal in dem Heft nachgeschaut hat, in der nächsten Woche werden wir einige der Wallfahrtspsalmen lesen. Wallfahrt. Wer jetzt nicht gerade in katholisch geprägten Gegenden groß geworden ist, hat vielleicht nicht so einen leichten Zugang dazu. Ja, unsere katholischen Geschwister, die wissen damit was anzufangen. Wallfahrten, Prozessionen, das öffentliche Leben des Glaubens. Vielleicht tun wir uns damit ein bisschen schwerer, aber ersetzen wir mal Wallfahrt einfach durch Pilgern. Ich sehe schon nicken. Das sagt uns etwas. Erinnert euch, vor 20 Jahren, Harpe Kerkeling, ich bin dann mal weg. Ja, er ist immer noch da. Aber dieses Buch hat offensichtlich einen Nerv getroffen, denn es blieb 20 Monate, glaube ich, die Nummer 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ein Buch über Erfahrungen auf dem Jakobsweg, einen Pilgerweg. Mich verwundert das nicht. Schon damals war die Zeit so, dass sie immer hektischer wurde, immer schneller. Jetzt sind wir noch weiter. Und da ist die Sehnsucht nach Entschleunigung da. Nach einer Unterbrechung, nach einem einfach nur unterwegs sein und nicht getrieben sein. Und ich glaube, dass Harpe Kerkeling mit seinem Buch manch einem neu dieses Pilgern als etwas sehr Segensvolles nahegebracht hat, auch wenn es nicht unbedingt ein christlicher Hintergrund ist. Wer von euch hat denn schon mal einen Pilgerweg zurückgelegt? Ein paar wenige. Ich muss sagen, ich war auch noch nicht unterwegs. Aber ich habe mit manchen schon gesprochen, Entschuldigung, die einen Pilgerweg, eine Pilgerreise unternommen haben. Und vielleicht so ein bisschen im Unterschied zu dem, wie dieser Buchtitel von Harpe Kerkeling wirken könnte, haben sie meist ihre Zeit gut vorbereitet. Ist ja logisch, man hat ein Zeitkontingent, man muss den Weg einteilen in Etappen, man muss sich um Herbergen bemühen. Und das ist gut, wenn man das tut vorher. Aber auch das haben mir viele von denen erzählt, mit denen ich gesprochen habe. Ihr Zeitplan war zwar gut, die Realität aber anders. Relativ schnell ist bei den meisten dann schon der Zeitplan durcheinander gekommen. Na, da war das Wetter mal nicht entsprechend, man musste am Ort länger bleiben. Eine Herberge war plötzlich zu und man wusste gar nicht, wo finde ich jetzt eine Unterkunft. Dann hat man Menschen getroffen, die einen um Hilfe gebeten haben. Dann wiederum hat man plötzlich Möglichkeiten vor sich gesehen, wo man sagte, hier bleibe ich einen Tag länger. Flexibilität ist wichtig auf dem Weg. Ansonsten ist man vielleicht frustriert am Ende. Und merkt ihr, das Pilgern hat an der Stelle ganz schön viel mit unserem Leben zu tun, oder? Wir sind ja zumeist deutscher Abstammung und berühmt dafür, dass wir alles gründlich durchdenken. Grübeln, denken, sortieren, analysieren, das ist sozusagen unsere Stärke und manchmal auch der Stolperstein. Und ich glaube, wenn wir Entscheidungen in unserem Leben treffen, wenn wir einen neuen Wegabschnitt gehen, die allermeisten werden sich überlegen, wie stelle ich es an? Was brauche ich dazu? Was ist mein Ziel? Welchen Weg will ich denn gehen? Wir bereiten das richtig vor. Wir wollen gut vorbereitet in Beruf und Karriere starten. Oder in Familie und Freundschaft. Siehe auch in Gemeinde und in die Berufung hinein. Und vielleicht macht er auch immer wieder diese Erfahrung, das ist schön, sich gut vorzubereiten, das ist schön, alles zu analysieren, aber oft genug kommt mein Leben mir einfach in die Quere. Es wirft meine Pläne über den Haufen. Manchmal verändert es sie nur, aber es gibt auch Momente, wo ich denke, oh, darf ich neu anfangen? Und dann bleibt uns nur eins, wir müssen nachjustieren. Das heißt, meine Einstellung, meine Erwartungen hinterfragen. Das heißt, meine Vorverständnisse auf den Prüfstand stellen. Das heißt, Veränderungen zulassen. Idealbilder aus der Hand zu legen. Andere Fragen stellen. Ihr Lieben, ich glaube, dass unser Leben viel mit dem viel mit Nachjustieren zu tun hat. Vielleicht mehr, als wir uns das eingestehen, weil wir doch so sehr das Vorbereiten lieben und das Planen. Wenn wir heute Pfingsten feiern und über den Heiligen Geist miteinander reden und ihn hoffentlich auch erleben, ist es wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie er uns auch durch unser Leben führt, zu sagen, ja, nachjustieren gehört dazu. Es ist nicht so, dass mein Leben geradlinig läuft. Da kommt der Herr in mein Leben, gibt mir seinen Geist und es geht alles immer schön linear aufwärts, Wachstum ohne Ende. Und ich treffe automatisch immer die richtigen Entscheidungen, weil der Heilige Geist ist ja in mir. So ist es nicht. Ihr Lieben, Führung Gottes heißt nicht, er übernimmt alle Entscheidungen für uns und wir dackeln hinterher. Wir vollziehen mit unserem Leben eben nicht nur nach, was Gott ganz minutiös für uns geplant hat. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir vollziehen nicht nur nach in unserem Leben, was Gott für uns in allen Kleinigkeiten geplant hat. Natürlich, jetzt mag sich mancher innerlich schon Anspannung geben und sagen, ja, Gott hat doch ein Ziel. Ja, Gott hat ein Ziel, wie gut. Er hat dich und dich und dich und auch mich geschaffen in seiner Kreativität. Und er weiß genau, was er mit uns erreichen will. Er weiß genau, wozu er uns beauftragt, begabt, befähigt hat. Und er möchte uns gern da hinein begleiten. Aber Gott zieht nicht an Fäden, wie bei Marionetten. Und dann kann ich gar nicht, als mein rechtes Bein zu heben, wenn er zieht. Ihr Lieben, ich finde das so ein Schatz. Pfingsten heißt, der Heilige Geist wohnt in mir. Gott geht mit mir mit. Auf meinen Wegen, auch auf meinen Umwegen. Und sogar in meine selbstverschuldeten Sackgassen mit hinein. Was für eine Gnade. Gott geht mit. Das ist das Stichwort, zurück zu unseren Wallfahrtspsalmen oder vielleicht kann man besser sagen Pilgerpsalmen, dann wissen wir alle, wovon wir reden. Was sind das für Lieder in der Bibel? Nun, dreimal mussten die Israeliten damals, als es den Tempel in Jerusalem noch gab, nach Jerusalem pilgern im Jahr, dreimal. Und ich habe jetzt gesagt, sie mussten. Bei all dem, was wir lesen aus der Schrift, ist das so, wir dürfen. Denn auf uns wartet in Jerusalem unser Gott. Ihr Lieben, die Vorstellung, oh, mein Rückenschmerz, der Rucksack ist so schwer, oh, der Weg ist so weit, das geht so an der Realität vorbei, dessen, wie Israel diese Wallfahrten erlebt hat. Sie sind als ganze Familie, manchmal Dorfgemeinschaften gezogen. Sie haben diesen Weg auf sich genommen, weil sie wussten, dort in Jerusalem, dort feiern wir am Tempel, dort opfern wir am Tempel, dort loben wir unseren Gott, dort sind wir in seiner Nähe. Und auf dem Weg sangen sie diese Lieder. Ihr werdet sie lesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Was für eine Aussage. Oder ich habe eine Freude an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Hause des Herrn ziehen. Aber auch, aus der Tiefe rufe ich, o Herr, zu dir. Herr, höre doch meine Stimme. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wohl denen, die sich auf dich, Herr, verlassen und dich fürchten. Ihr merkt oder ihr werdet es merken, auch in diesen Psalmen geht es darum, dass unser Leben ein Nachjustieren ist. Ich habe gestern gelernt, was 6-7 ist. 6-7, okay. Es war jetzt unabsichtlich. Also, und dieses Nachjustieren, das ist mir wichtig. Es ist nicht Last. Es ist nicht, oh, ich habe falsch geplant. Oh, ich habe mal wieder versagt. Es ist Grund zur Freude. Gott geht mir mit. Und ich darf nachjustieren mit ihm. Nun ist ja heute Pfingsten. Ein bisschen habe ich es schon anklingen lassen, aber es ist ja wohl doch die Frage erlaubt, wo besteht denn der Zusammenhang zwischen diesen Wallfahrtspsalmen und Pfingsten? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Ich habe schon gesagt, dreimal im Jahr sind die Israeliten nach Jerusalem gezogen. Zu dem Passafest, zu dem Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Das waren die drei großen Feste. Es waren ursprünglich alles Erntefeste. Wisst ihr, wann Erntedankfest bei uns ist? Irgendwann im Herbst? Das erste nehmen wir. Das erste Oktoberwochenende. Wir haben Mühe zu überlegen, wann ist denn Erntedank bei uns? Bei den Israeliten war es anders. Die haben gesagt, Mensch, der Herr hat uns versorgt. Er hat uns was ernten lassen. Er hat uns eine Aussaat machen lassen und wir dürfen Früchte einbringen. Wir bringen sie ihm als Geschenk zurück und wir erwarten und glauben und hoffen und sind gewiss, er wird uns weiter versorgen. Dreimal im Jahr. Das prägt eine Art Dankbarkeit, wo man sich nicht erinnern muss, einen Kalender schreiben muss, dankbar sein, sondern es kommt ins Herz. Aber diese drei Feste haben auch noch eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Und jetzt kommen wir so langsam in Richtung Pfingsten. Das erste Passafest ist das Fest der Befreiung für Israel. Natürlich, sie haben sich erinnert, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Gott hat eine jahrhundertealte Unterdrückung damit beendet. Der Weg in die Freiheit war offen. Und damit bekam Israel eine neue Identität. Sie waren nicht mehr eine Gruppe hebräischer Sklaven, sondern sie wurden das erwählte Volk Gottes. Dafür Freiheit, Identität, Gottes Volk sein, dafür lohnt sich jeder Weg nach Jerusalem, oder? Okay, für Israel. Wir sind nicht so oft unterwegs in diesen Sachen, aber wir feiern genau zum Passafest, was? Ostern. Die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu. Das ist unser Fest der Befreiung. Jesus hat die Sklaverei der Sünde beendet. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist auch das Evangelium, ihr werdet es immer hören. Nicht, dass du nicht mehr mit Sünde konfrontiert bist. Aber du musst ihr nicht mehr erliegen, du bist ihr nicht mehr ausgeliefert. Sie ist nicht mehr wie ein Verhängnis über dein Leben. Du kannst sagen, in mir lebt Jesus, der die Sünde überwunden hat. Ich bin frei und ich stehe auf. Freiheit, das ist Freiheit. Ich bin nicht mehr in so einem Strudel, der mich nach unten zieht. Und damit gibt uns Jesus auch eine neue Identität. Kinder Gottes. 50 Tage nach dem Passafest feiert Israel das Wochenfest. Das ist das Fest der Erneuerung. Denn 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten hat Gott seinem Volk die Tora geschenkt. Sein Wort? Die Tora, diese Gabe Gottes, versteht Israel als Leben für sich. Wir denken oft, ja, die Gebote schwitzen, muss man alles erfüllen. Nein, so falsch. Die Juden sagen, was für ein Geschenk, das Leben in seinem Wort für mich. Und diese Tora ist die Bundesurkunde Gottes. Ihr seid mein auserwähltes Volk. 50 Tage nach Ostern ist heute Pfingsten. Und wir feiern, dass Gott uns die Gabe seines Heiligen Geistes geschenkt hat. Und dieser Heilige Geist, der ist nicht nur unser Fürsprecher und Beistand, der legt auch das Wort Gottes in unsere Herzen hinein. Der verändert uns von innen heraus. Die Gabe des Geistes ist für uns neues Leben. Und dieser Heilige Geist ist zugleich die Bundesurkunde Gottes, das Siegel, schreibt Paulus. An dem ersten Pfingsten damals in Jerusalem trat der neue Bund in Kraft. Merkt ihr die Parallelen immer? Und schließlich gibt es noch das Laubhüttenfest, ein Fest der Vollendung. Heute noch stehen in Israel viele Laubhütten und man erinnert sich an die Wüstenzeit und zugleich daran, wir Menschen sind vergänglich, wie so eine Laubhütte. Das Ewige ist noch nicht da, aber es ist uns verheißen. Es ist ein Fest, das beides zusammenbringt, unsere irdische Hütte und die ewige Wohnung, von der Jesus gesprochen hat. Diese Welt, in der wir leben und die kommende, die Jesus herbeibringt. Israel als das auserwählte Volk und die Völker der ganzen Welt. Vollendung. Wir Christen haben nicht so ein Fest dafür. Manchmal denke ich, wir warten, bis der Herr wiederkommt und dann feiern wir. Aber vielleicht machen wir uns das immer und immer wieder mal bewusst. Wir leben auf die Vollendung hin, nicht auf die Katastrophe. In heutigen Tagen fühlt man oft alles, geht den Bach runter, alles wird mal schlimmer, schwierig. Wir leben auf die Vollendung hin. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater und ich bereite euch die Wohnung. Und wenn Jesus wiederkommt, ist es vorbei mit der Vergänglichkeit. Habt ihr gemerkt, den Zusammenhang zwischen den Wallfahrtspsalmen und Festen und Pfingsten? Es ist der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist schenkt Befreiung. Der Heilige Geist erneuert. Und der Heilige Geist vollendet. Man kann sagen, diese Feste, die das alte Israel schon gefeiert hat und die auch für uns als Christen die höchsten Feste sind, sie beschreiben das Wirken des Heiligen Geistes. Was Gott durch seinen Geist in und für uns und durch uns tut. Und deshalb, ihr Lieben, kann man aus diesen Wallfahrtspsalmen manches lernen für das Leben mit diesem Heiligen Geist und in diesem Heiligen Geist. Ich möchte nun fast am Ende meiner Predigt noch einen dieser Psalmen vorlesen und dann gestattet mir noch ein paar wenige Gedanken. Psalm 126. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude. Und die anderen Völker sagten, Herrliches hat der Herr für sie getan. Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan. Und wir waren fröhlich. Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten. So wie die Bäche die Wüste neu beleben. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen, jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Das ist doch alles viel zu schön, um wahr zu sein. Träume ich oder ist das gerade echt, was hier passiert? Das war so die Empfindung Israels, nicht in Ägypten, sondern in Babylon, als der König Kyros dieses Volk wieder zurückkehren ließ nach 70 Jahren fast im Exil. Es war ein Wunder. Plötzlich, unvermittelt, unvorbereitet. Keiner hatte damit gerechnet. Ein Wunder Gottes. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude. Und die anderen Völker sagten, Herrliches hat der Herr für uns getan. Auch die Welt sprach von einem Wunder. Das tat sie auch vor fast 40 Jahren, als die Berliner Mauer fiel. Plötzlich, unvermittelt, unvorbereitet. So alte DDR-Politiker von damals, die haben gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Es war ein Wunder Gottes, was er getan hat. Und wenn man noch weiter zurückgeht, die Reformation, ein kleiner Augustinermönch aus Erfurt. Durch das Leben dieses Mannes konnten Millionen Menschen endlich nach Jahrhunderten wieder die Bibel in ihrer Sprache lesen. Was ist das für ein Wunder? Gottes Wort kam jetzt wieder zu den Menschen in ihren Alltag, in ihre Häuser und Hütten. Das sind große Wunder. Vielleicht schaust du dein Leben zurück und siehst, ja, da gab es auch etwas, was der Herr getan hat. Kleine Wunder sind auch Wunder, große Wunder auch. Kleine oder große, kleine und große. Plötzlich unvermittelt, unvorbereitet. Da war etwas, was der Herr bewirkt hat. Wo ich nur sagen konnte, das war nicht mein Ding. Das hat mir kein Mensch gegeben. Das ist ein Geschenk Gottes. Ist es nicht so, diese Sehnsucht nach Wundern Gottes, die haben wir irgendwie alle. Wir wünschen uns das. Herr, mehr von dir. Aber auf der anderen Seite vergessen wir auch recht schnell, was der Herr schon getan hat für uns. Israel sang diese Psalmen 3-mal im Jahr auf dem Weg nach Jerusalem. Der Herr hat Herrliches für uns getan. Und dann priesen sie Gott dafür. Sie erinnerten sich daran, was Gott getan hat. Und sie redeten darüber. Auf so einem Pilgerweg hat man viel Zeit zum Reden. Und indem sie das taten, waren sie nicht nur dankbar, sondern ihre Herzen bereiteten sich vor, Gott neu zu begegnen. Ihr Lieben, seht ihr, deshalb ist es so wichtig, dass wir das immer wieder tun, von dem reden, was der Herr getan hat in unserem persönlichen Leben, in dem Umfeld, in dem wir zu Hause sind. Dass wir es nicht nur hin und wieder in den Gottesdiensten tun, sondern auch in den Kleingruppen, auch in unseren Familien, da ist es vielleicht am schwierigsten. Der Herr hat Herrliches für uns getan. Voll Jubel ist Israel also in Babylon aufgebrochen und alles schien so einfach. Gott war zum Greifen nah und dann kamen sie in ihrem Land an und alles auf Null. Alles von vorne. Alles nur noch schwer. Und das Wunder, was sie gerade erlebt haben, verblasste Gottes Wunder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Vergesslichkeit ist ein großes Problem. Das Gute zu vergessen, aber das Böse, das wissen wir noch genau. Israel hat etwas getan, vorbildlich. Sie haben das Wunder nicht vergessen. Dieses Wunder brachte sie auf die Knie vor Gott. Und sie haben gebetet, Herr, wende doch auch jetzt wieder unser Geschick, so wie Bäche durch die Wüste fließen und sie lebendig machen. Für Wüste steht hier Negev, das heißt im Hebräischen eigentlich Süden, weil im Süden der Negev liegt, dieses trockene und dürre Land. Das ist richtig heiß, staubtrocken, wirklich. Aber wenn es mal regnet und das Wasser durch diese kleinen Wadis fließt, verwandelt sich das ganze Land. Plötzlich wird es grün, plötzlich fängt es an zu blühen. Es werden Ströme in der Wüste fließen. Und ihr Lieben, das ist in der Bibel immer ein Bild für Befreiung, die Gott schenkt. Für Erneuerung, die er bewirkt. Ströme in der Wüste sind ein Bild für den Heiligen Geist, der das Leben wieder neu weckt. Da, wo alles knochentrocken, staubig, heiß, gefährlich geworden ist. Vielleicht fühlst du dich gerade so ein bisschen wie in einer Wüste oder am Rand einer Wüste und sagst, boah, staubtrocken ist es schon in meiner Seele. Ich fühle mich wie so ein ausgetrockneter Schwamm, hart und kantig, bin ganz schnell gereizt. Und vielleicht geht es dir, dass du gar nicht mehr sehen kannst, dass Gott etwas Neues in deinem Leben tun möchte, weil du nun schon jahrelang unter dieser Last der Trockenheit lebst. Weil du das Gefühl hast, ich muss damit zurechtkommen, ich muss mich daran gewöhnen. Das ist halt mein Leben. Vielleicht magst du auch gar nicht mehr hören, wenn andere von den Wundern Gottes reden, weil du sagst, oh, in meinem Leben herrscht Funkstille. Ich kann aber nichts anfangen. Wüste. Ihr Lieben, wenn es euch so geht, dann möchte ich euch ermutigen, doch heute an diesem Tag, vielleicht in diesem Gottesdienst, vielleicht gleich jetzt oder im Lobpreis, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, du weißt, wie es in mir aussieht. Du weißt, da ist kein Leben mehr, nicht mehr viel. Meine Wünsche, meine Sehnsüchte sind irgendwie staubtrocken geworden. Aber ich bete heute darum, dass du mich neu belebst. Wir feiern doch heute, dass dein Geist gekommen ist. Das gilt doch auch mir. Bewässere doch mein Leben wieder neu. Lass doch dort etwas wieder aufblühen. Ihr Lieben, dieses Gebet, belebe uns neu, ich glaube, es braucht jeder von uns. Das brauchen wir als Gemeinde. Belebe uns, Heiliger Geist. Das brauchen wir in unserer Stadt und für unser Land. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Aber ihr dürft schon stehen bleiben. Auch wenn das jetzt wie das Finale klang. Einen habe ich noch. Am Ende spricht unser Psalm von einer Verheißung. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einbringen. Ihr Lieben, Gott tut Wunder, nicht wir, Gott. Gott verändert Leben, nicht wir. Gottes Aufgabe ist es, das zu tun. Wir haben eine andere Aufgabe und die heißt aussehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wir wissen, wenn es eine Ernte geben soll, muss man aussehen. Sich nur hinzusetzen, zu warten, Herr, lass eine Ernte entstehen, kann man machen. Ich bin mir unsicher, was alles wächst. Aussaat. Jesus hat diesen Auftrag seinen Jüngern gegeben und er hat ihnen damals gesagt, Moment, bevor ihr gleich losrennt, wartet, bis der Heilige Geist kommt, eure Herzen erfüllt. Wenn er da ist, habt ihr alles, was ihr braucht. Wie gut, 2000 Jahre ist er jetzt da. Aussehen, ihr Lieben, das heißt zunächst einmal Menschen wahrnehmen. Das heißt für sie beten. Das kann heißen, ein Wort mehr sagen, das ist eine Formulierung von Birgit, die finde ich so klasse, das eine Wort mehr sagen als Hallo und Guten Tag. Aussehen kann ganz praktisch aussehen. Kann bedeuten, mit jemandem zu beten. Oder jemandem zu helfen, Jesus zu sehen. Und natürlich immer wieder für ihn beten. Und ja, wir wissen alle, zumindest im Natürlichen, die Saat, dann geht es eine lange Zeit und dann die Ernte. Manchmal funktionieren wir so, dass wir sagen, ich habe schon dreimal gebetet für eine Person, es ist noch nichts passiert. Warum auch? Es braucht Zeit. Und ja, manchmal säen wir mit Tränen aus. Also wenn alle Landwirte sagen würden, oh, ich habe Rückenschmerzen, ich kann in diesem Frühjahr nicht aussehen. Oh, meiner Seele geht es gerade nicht gut, ich kann es nicht tun. Dann würden wir alle hungern. Jesus hat nicht gesagt, sät aus, wenn es euch gut geht. Sät aus. Und wenn es unter Tränen passiert, weil ich gerade innerlich kämpfe, weil ich mich selber leer fühle, weil ich selber unter Lasten gehe. Jesus sagt, tu es. Tu es um meinetwillen. Paulus beschreibt, was der Heilige Geist dann für uns tut. Denn er kommt, der Heilige Geist, um unsere Schwachheiten aufzuheben. Und er tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Er ist der Tröster, der bei uns bleibt, wenn wir mit Tränen aussehen. Und ja, manchmal sehen wir mit Tränen aus, weil wir nicht wegen unserer Situation weinen, sondern wegen den Menschen, die wir sehen. Wegen dieser Verlorenheit, die uns deutlich wird. Wegen der Perspektivlosigkeit, die ein Leben lähmt. Wegen der Sünde, die alles zerstört. Von Jesus wird oft berichtet, dass er weinte über den Menschen. Jesus hat sich nicht der Tränen geschämt. Er hat die Not an sich herangelassen. Und wenn man so will, Jesus hat jedes Mal damit gebetet, Vater, lass deinen Heiligen Geist mein Herz weich machen und weich bleiben. Jesus musste so beten. Ihr Lieben, Tränen im Gebet sind wie die Samen, die im Leben von Menschen Frucht bringen können. Und wie es auch aussehen mag im Moment, der Jubel dieses Psalms ist, es wird eine Ernte geben. Es wird so kommen, weil der Herr jedes Samenkorn aufgehen lässt, was gesät ist. Das ist die Verheißung der Bibel und dieses Psalms. Jetzt lasst uns den Herrn preisen und damit rechnen, dass er Wüsten bewässert, dass er uns neu motiviert und Tränen trocknet und uns ermutigt in die nächste Woche gehen lässt.